Willkommen zu einer neuen Folge Brandgeflüster mit Kevin und Lotti. Sie kämpfen gegen eure brennenden Fragen und löschen euren Wissensdurst. Also schnallt euch an und Feuer frei mit Brandgeflüster, dem Podcast rund um das Thema Feuerwehr.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Brandgeflüster. Wieder am Start. Wir zwei sitzen hier und sind heiß wie Frittenfett.
Jawohl.
Und euch neue coole Dinge zu erzählen. Gibt es was Spannendes Neues in deinem Leben?
Ja, was gibt es Spannendes Neues? Tatsächlich nicht viel. Also nichts wirklich Tolles. Ich könnte aber mal von einem kuriosen Einsatz erzählen.
Erzähl. Ich bin gespannt wie ein Gummiband.
Ich gebe dir ein paar Dinge zur Auswahl, aber meistens ist das ja auch Situationskomik.
Okay.
Ja, es ist so, man ist ja in so einer Situation drin und dann ist das alles immer ein bisschen witziger als jetzt für einen Außenstehender. Aber ich kann das mal berichten. Wir hatten eine Türöffnung. Also Alarm ist das manchmal TH-Not-TV, also Tür verschlossen.
Oh, das erste Mal, als ich das auf meinem Melder gesehen habe, dachte ich so, was wollen Sie mit dem TV?
Ja, was wollen Sie mit dem Fernseher?
Das zu Hause. Ohne Scheiß, ich wusste das nicht, weil wir das vorher nie hatten.
Okay.
Und dann habe ich erstmal Leute gefragt und die so, dein Ernst? Ich so, ja, ich meine, woher soll ich das denn wissen, wenn ich das Einsatzstichwort vorher noch nie hatte?
Mhm.
Woher? Auf meinem Schreibtisch liegt es nicht mit der Antwort.
Ja.
So, und dann musste ich das ja erstmal erfragen. Jetzt weiß ich es. TV, richtig. Tür verschlossen.
Genau, aber in dem Fall war es halt so, ich muss das nochmal korrigieren, es war nicht THNO-TV.
Sondern?
Es war Heimrauchmelder. HRM. Also das Einsatzstichwort war HRM, steht für Heimrauchmelder, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und es ist manchmal so, dass ein piepender Heimrauchmelder gemeldet wird.
Von Nachbarn.
Entweder vom Nachbarn oder in dem Fall von der Polizei.
Ach was.
Ja, das kommt auch vor, weil die Nachbarn rufen meistens zuerst die Polizei, bevor die Feuerwehr gerufen werden. Ist ja auch okay, weil die Polizei macht nämlich dasselbe, was wir auch machen. Sie klopfen nämlich an die Tür.
Hallo.
Und die klingeln und leuchten durchs Fenster und so.
Klingeln, klopfen, Tür einschlagen.
Richtig. Sofern jetzt kein Rauch irgendwo ist, ist das immer eine ganz entspannte Lage. Ne? Also wir sind dann da so angerückt und fahren dann da so hin, öffnen die Tür. Polizisten haben schon gesagt, hey, haben schon geklingelt und geklopft. Aber wir sind dennoch verpflichtet, das Feuerwehrklopfen zu machen. Das Feuerwehrklopfen ist halt einfach ein bisschen lauter und es ist auch ein bisschen Gegröhle im Treppenhaus. Aber es ist auch wichtig, dass man auch schlafende Leute
damit
erweckt.
Wecken kann.
Genau.
Ja, die Polizei ist dann so, hallo, ist da jemand?
Ja, manchmal tatsächlich.
Kommt aber drauf an, wer. Es gibt auch welche, richtig, die so, Digga, mach die Tür auf, Mann.
Genau. Jedenfalls, wir waren dann da vor Ort, haben an dieser Tür gerödelt und geklopft und es war keine Rauchentwicklung und kein Geruch feststellbar, aber man hörte den Rauchmelder piepen. So, wenn jetzt Rauch zugegen wäre, dann müsste man ein bisschen zügiger die Tür öffnen. In dem Fall auftreten wäre eine Option oder Sachbeschädigung in Form von Fenstereinschlagen, je nachdem, wo es dann am einfachsten zugänglich ist.
Ein Fenstereinschlagen kennst du dich ja bestens aus.
Ja, wunderbar.
Da bin ich Daumen?
Voll der Experte für. Habe ich mir fast abgerissen, aber das ist Thema für eine andere Sendung. Egal. Jedenfalls war es dann so, dass wir uns dafür entschieden haben, das Schloss zu ziehen. Das taten wir, das hat auch alles so ein bisschen gedauert und so. Und der Rettungswagen ist dann auch schon da gewesen. Aber man muss sich dann vorstellen, da steht da die Polizei im Flur, weil die geht dann als erstes in die Wohnung, weil wir eine Türöffnung vornehmen, wo eventuell keiner drin ist. Das dürfen wir als Feuerwehrbeamte, Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute nicht. Da geht die Polizei zuerst rein. Und weil man ja auch eine Person vermuten könnte, die Rauchgase inhaliert hat in Form von angebranntem Essen oder so, ist immer ein Rettungswagen mit dabei. Also man kann sich so vorstellen, dieser Flur war schon voll mit Menschen. Also und jeder hat da mal irgendwie was probiert und auch mal, ne, egal. Irgendwann haben wir diese Tür aufgekriegt und dann kommt uns Omi mit dem Rollator um die Ecke und die fragt, was wir mit ihrer Tür machen. Das war schon sehr spannend.
Sehr skurril.
Ja, aber die Dame hat den Heimrauchmelder tatsächlich nicht gehört.
Ach so,
hatte kein Hörgerät drin gehabt.
What the fuck, das Ding ist so laut.
Ja, wir haben auch gerödert an der Tür. Aber ich denke mal, ich vermute mal, man bekommt ja auch Angst irgendwie als älterer Mensch, wenn man alleine wohnt.
Man schaltet nicht, sowas, glaube ich, ab.
Dann will man da nicht die Tür öffnen. Und es ist aber trotzdem super witzig, weil da so eine liebe Oma einfach um die Ecke kommt und sich fragt, was wir mit ihrer Tür machen. Weil die
dann stehen nochmal so ein paar gut bekleidete Männer mit ihrer Ausrüstung und mit ihrer Tür in der Hand. Oh, Entschuldigung.
Und jeder hat sich Sorgen um diese Dame gemacht. Ja, aber dennoch kommt es auch noch vor, ne, das passiert, wenn wir gerade beim Thema Heimrauchmelder sind, auch wieder diese Kuriositäten, dann fährt man nachts um 3 zu einem Heimrauchmelder, weil Nachbarn den piependen Heimrauchmelder gemeldet haben und dann fährt man da so an. Ich meine, man hat ja selber gerade geschlafen, ne? Man hat gerade gepennt, man steht dann so auf, weil der Melder geht und man rennt dann zum Feuerwehrfahrzeug, beziehungsweise erstmal zum, ne, man zieht sich um, Gerätehaus, Feuerwehrfahrzeug, fährt dorthin. Dann ist man dort und dann hat man ja eine Lagemeldung und man erfragt dann an dem Anrufer manchmal so, Mensch, was haben Sie denn hier wahrgenommen, dies, das und so. Man möchte ja auch fragen, ob der vielleicht den kennt, der da wohnt, ne? Oder
weiß, ob die zu Hause sind, ob die im Urlaub sind oder
ob da zwei Leute sind, ob da eine ganze Familie ist. Das ist ja super wichtig. Und dann sagte die Dame mir, ja, der Heimrauchmelder, der piept schon seit 14 Uhr hier, ich kann nicht schlafen.
Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Ja.
Es ist jetzt nicht ihr fucking Ernst.
Oder? Dann habe ich sie gefragt, ob sie dann auch nicht schlafen kann. So, es ist spannend. Aber sowas gibt es tatsächlich auch. Deswegen eine Bitte an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn der Heimrauchmelder klingelt. Und der klingelt hat schon lange. Das wird nicht brennen. Also man kann das ausschließen. Um den möglichst zügig auszuschließen, dass es brennt, möglichst früh anrufen. Es macht keinen Sinn, den über Stunden klingeln zu lassen. Das bringt
Gott, das macht mich völlig fertig gerade.
Richtig.
Oh Gott, ich werd wild, ey. Wahnsinn.
Ich werd wild. Da waren wir dann im Heimrauchmelder-Rückblick. Aber herrlich. Dazu in nächsten Folgen, ja. Also, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, die heutige Folge, ja, da wollen wir das Brennen und Löschen ein bisschen besprechen, weil...
Wenn es brennt, muss man löschen.
Genau, Brennen und Löschen ist manchmal so der Grundlehrgang. Ich sage immer genau, ich muss das mal ein bisschen
erst ändern. Erst war es richtig, dann ist es genau. Was kommt denn nächste Woche?
Ja, furchtbar, ganz furchtbar.
Genau richtig kommt dann vielleicht nicht so?
Genau richtig. Ich muss euch unbedingt erzählen, warum das brennt, so wie Feuer funktioniert, weil es ist ja auch wichtig, Feuer zu bekämpfen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ich habe in einer Folge das ja mal ganz grob erklärt mit dem Verbrennungsdreieck, was wir haben.
Ach ja. Mhm.
Zu dem Verbrennungsdreieck kommen wir aber gleich. Ich möchte ja erstmal ganz grob sagen, was ist Feuer überhaupt? Weil ist das chemisch, ist das physikalisch, was ist das eigentlich? Es ist beides. Es ist eine chemisch und eine physikalische Erscheinung im Prinzip. Es ist super spannend.
Feuer Erscheinung eigentlich. Klingt für mich mal wie so eine Fata Morgana.
Ist es ja auch. Es ist ja auch eine optische Erscheinung
ja.
Im Prinzip, das Feuer. So wie man es kennt, wenn es lodert. Und man sagt sogar dazu, es ist eine exothermale Oxidationsreaktion.
Das ist für alle die Leute, die jetzt genauso viele Güterwaggons in ihrem Blickfeld haben wie ich, herzlich willkommen in meiner Welt.
Nee, da kriegt ihr wieder bei Scrabble richtig Punkte, wenn ihr das kennt. Ich drösel das mal auf. Also Exotherm habt ihr vielleicht schon mal gehört. Exotherme Reaktion ist immer das, wenn man Energie in einen Teil reinsteckt, ich wollte jetzt Bauteil sagen, aber es ist immer in einem Brandgut reinsteckt und es höher verbrennt in einer höheren Temperatur. Das ist
Tannenbaum.
Exotherm. Oder Exotherm ist auch, wenn man zum Beispiel Kleber anrührt, so ein Zwei-Komponenten-Kleber.
Oh, das stinkt.
Und die Menge zu viel hat, dann wird es auch warm. Also es wird oder Gips. Ne? Wenn man Gips
ja, anrührt, wird stimmt.
Auch warm. Richtig.
Ja, genau.
Das ist auch Exotherm.
Also das ist genau, hatte ich jetzt bei meiner Bastelaktion, da mir Montagekleber auf diese Plastik gemacht, das ist auch weggeschmolzen.
Ja, richtig. Es wird halt warm und das ist Exotherm. Diese Reaktion halt ist einfach nur Exotherm. Es gibt auch Endotherm, das ist das Gegenteil.
Oh, das habe ich schon mal gehört.
Endotherm nutzt man für diese Kühlpacks. Also
die
muss man so
platzen so lassen. Genau. Die man in so ein... sind die nicht auf so vielen so an der Veranstaltung nicht, aber doch. Ja. Im RTW, also hier, wenn du zum Beispiel auf einem Turnier bist, in den RTWs haben die auch da.
Richtig, ich habe auch welche im Rucksack.
Die musst du so knacken und dann...
Ja, genau, das ist so ein kleine...
So Kristalle.
Richtig. Ja. Und dann schütteln und dann wird es kalt.
Richtig.
Eine Oxidationsreaktion ist immer eine Reaktion mit Sauerstoff, egal was. Kann Rost sein, Rost ist auch eine Oxidation, hat man vielleicht mal gehört, oxidiert hier rum.
Du oxidierst hier schon wieder rum.
Genau, also er verbrennt Sauerstoff.
Habe ich schon öfter mal gehört.
Also das ist eine Oxidation und eine Reaktion ist klar, weiß ja jeder, das ist, wenn was reagiert.
So,
ich habe das jetzt mal für euch aufgeschlüsselt. Aber super interessant. Genau, ich bin ja an diesem Verbrennungsdreieck gewesen, dass es drei Grundlagen gibt, um Feuer haben zu müssen. Das ist einmal Sauerstoff, das ist nämlich super wichtig, weil durch Sauerstoff fängt es an zu brennen. Es braucht eine Zündenergie und ein brennbarer Stoff. Ich hatte ja in einem Podcast erwähnt, dass die Menge wichtig ist, nämlich bei der Spezialfolge.
Ja, stimmt.
Die Menge ist nachher abhängig, also sowohl die Menge vom Sauerstoff als auch vom brennbaren Stoff, weil die reguliert das Feuer. Also eine stichiotische Verbrennung, so heißt es, ist eine Lambda-1-Verbrennung. Also jeder hat eine Lambda-Sonne im Auto, hat man, glaube ich, mal gehört oder gesehen und keiner weiß, was es ist. Ich kann das erklären.
Okay, ich habe schon mal gehört, ich weiß nicht, was es ist.
Erzähl. Also, wir nehmen jetzt mal einen Brennstoff in Form von Gas, weil das ist einfacher, sich vorzustellen.
Gas ist geruchslos.
Gas ist geruchslos und durchsichtig, genau wie Sauerstoff. Wenn du jetzt eine ausreichende Gasmenge für ein Sauerstoffmolekül hast, damit das vollständig verbrennt, ist es Lambda 1. Also immer, wenn ich einen Stoff habe, was in ausreichender Menge und ausreichend Sauerstoff da ist, was dann eine vollständige Verbrennung begibt.
Verbrennermotor.
Ja, es ist Lambda 1.
Ich hab's verstanden.
Alles drüber ist entweder zu dick, das Gemisch, und drunter ist es zu, also man sagt da, zu übersättigt, oder?
Zu mager.
Ja, Mensch.
Weil ich kenne das vom Mopedfahren. Entweder fahre ich zu fett oder ich fahre zu mager.
Korrekt. Das hat nämlich damit was zu tun. So, und alles unter Lambda 1 ist halt zu mager und alles über Lambda 1 ist zu fett. So, und diese Lambda-Sonne macht nichts weiteres, als die Verbrennungsrückstände zu messen, und also den CO-Gehalt. Und der kann daran sehen, so, hey, hier müssen wir mehr Sprit einspritzen, und das fängt alles automatisch. Das funktioniert beim Motor alles automatisch, beim Feuer ja nicht. Da gibt es keine Lambda-Sonne und da gibt es keiner, der da Brennstoffe. Das ist auch ganz gut so.
Also in den meisten Fällen zumindest und in den besten Fällen.
Richtig. Und bei der Spezialfolge hatten wir erwähnt, eine unvollständige Verbrennung ist immer ganz schlecht, weil anstatt CO2, was ja Kohlendioxid
ist, es Kohlenmonoxid.
Entsteht Kohlenmonoxid. Also, und das ist viel, viel gefährlicher. Und ich habe gar nicht erzählt, warum das so gefährlich ist. Kohlenmonoxid hat nämlich eine viel, viel bessere Bindung am Hämoglobin an deinem Körper. Also Hämoglobin sind rote Blutkörperchen. Und das Hämoglobin in deinem Körper macht nichts anderes als, geht zur Lunge, nimmt sich ein Sauerstoffatom und nimmt das mit in die Blutbahn und verteilt das bei dir. Also das Hämoglobin, die roten Blutkörperchenteile, sind halt dafür zuständig, dass genug Sauerstoff überall bei dir im Körper landet. So, jetzt kommt aber das Kohlenmonoxid. Und das hat eine 300-mal bessere Anbindung an diesem Hämoglobin als Sauerstoff. Das heißt, anstatt dass man Sauerstoff aufnimmt, nimmt man Kohlenmonoxid zu sich.
Ja.
Und man merkt es nicht. Man merkt es einfach nicht, weil der Körper hat keinen Rezessor oder keinen Warnmelder, der jetzt sagt, so, hey, hier ist anstatt...
Geh mal raus hier,
das ja, richtig.
Ist schlechte Luft.
Sondern der Körper sieht, oh, da ist was am Hämoglobin, toll, super, und stört das nicht. Das heißt, man selber merkt es gar nicht, dass man sich vergiftet, und man merkt auch nicht, dass man ja langsam tödlich verunglücken kann.
Du schläfst eigentlich einfach ein und warst nicht wieder auf.
Genau, und die Menge ist halt wichtig. Man kann natürlich von 2 Atemzügen schon sterben, wenn du direkt ein Kohlenmonoxid einatmest. Aber manchmal ist das immer noch eine Durchmischung mit Sauerstoff. Das heißt, man vergiftet sich ganz langsam, also je mehr Brandgase man zu sich nimmt. Und deswegen sage ich ja, deswegen sind Wohnungsbrände so schweinegefährlich, also so saugefährlich. Wenn man am Lagerfeuer sitzt, ist es was anderes. Da haben wir genug Sauerstoff.
Da kann man herum, ja.
Genau, da haben wir genug Sauerstoff, da ist die Verbrennung schon...
Aber viele haben auch so Ethanolöfen bei sich in ihrem Wintergarten, und das ist halt auch super gefährlich, ne?
Super gefährlich, richtig. Also auch wegen Kohlenmonoxid.
Ja.
Und generell auch, wenn der Ofen an ist und man gießt nach, sollte man nicht machen. Haben wir auch oft Verbrennungspatientenopfer gehabt.
Nicht so schön.
Nicht schön.
Die Zeit wird dir in Gedanken bleiben oder auf der Haut.
Genau. Deswegen ist das super wichtig für euch. Wenn ihr euch Brandgase in Wohnung ausgesetzt wart, geht in zum Rettungswagen Arzt, ja. Und geht zum Arzt auf jeden
auch
Fall.
Auch wenn es euch gut geht, lasst es testen.
Ihr merkt es nicht. Also nee, genau. ihr denkt, nee, wieso? Ich habe nur eingeatmet, aber dann geht es top. Ja, weil der Körper das nicht merkt.
Ja.
Und man sieht das manchmal an blauen Lippen. Also die mit den Leuten, die ich schon mit denen ich geredet habe, die vergiftet waren. Also man sagt da ja eine Intoxikation. Ne? Da ist es dann so, dass der Mensch schon blaue Lippen hat und der sagt, nee, ich komme nicht mit, mir geht's voll gut. So, und da sieht man ja schon, dass nicht genug Sauerstoff im Körper drin ist. Und das Tödliche ist halt einfach, wenn man dann, man kann auch im Nachhinein sterben. Also es kommt dann nicht unmittelbar, sondern auch im Schlaf. Also das Problem ist, das abzuatmen. Das geht nicht so einfach. Das ist noch eine ganze Zeit im Blut. Das dauert halt ewig, bis es halt rausgeatmet ist. Und man geht dann halt schlafen, und im Schlaf passiert was? Man atmet nicht mehr so stark wie jetzt, wenn man hier rumläuft oder so. Und dadurch, dass die Atmung ein bisschen flacher ist, Hämoglobin ist schon besetzt mit den ganzen Kohlenmonoxid und ja, dann ist erstmal Schluss.
Dann ist Tappenduser.
Richtig, und man schläft tatsächlich ein. Also eine langsame, wenn es langsam geht, wenn noch genug Sauerstoff da ist, dann kriegt man erstmal Kopfschmerzen, dann wird es schwindelig und dann wird einem übel. Das sind so die ersten Anzeichen, aber wenn man schon Hartkohlenmonoxid ausgesetzt ist, dann kann es durchaus sein, dass man müde wird und einschläft und halt nicht mehr da ist.
Müde bin ich trotzdem den ganzen Tag.
Hast du auch Kohlenmonoxid zu dir genommen?
Zu wenig.
Okay. Sauerstoff. Deswegen super wichtig, wenn ihr euch Brandgasen von Wohnungen oder von unvollständigen Verbrennungen ausgesetzt seid, geht zum Arzt. Das, unabhängig dieser Tatsache ist es ja so, möchte ich auch nochmal erklären, es gibt eine Brandverlaufskurve. Also wenn, wir nehmen jetzt mal so ein Zimmer an. So, es brennt jetzt ein Sofa hinten in der Ecke.
Hier, das da.
Genau, das brennt. Ein Sofa, sagt man, so 1 Megawatt Energie von der Hitze, Wärmeleistung. Okay. Ist schon mal toll. Also wenn ihr Energie sparen wollt, zündet eure Sofas an. Aber das Problem ist, es ist halt einfach viel zu viel Energie. Also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, jetzt hier
eure Couches abzupacken.
Ja, die Couch hat ein bisschen mehr Energie. Ne? Die sind wir schon fast bei 1,5-2 Megawatt. Egal.
Sparst du die Heizung gleich oben rein?
Genau.
Bisschen Licht.
Nehmen wir jetzt mal fiktiv an, fängt an zu brennen. Also es gab die Zündquelle, genug Sauerstoff ist ja im Raum. So,
irgendjemand hat seine Zigarette auf dem Sofa fallen lassen, ist eingeschlafen. Das dauert so 5-6 Stunden, bis das Ding brennt.
Na, so, es geht auch teilweise zügig. Kommt dann mal auf an, was für Material ist. Weil ja. Das wird jetzt nämlich super spannend für euch. Pass auf. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Tür offen ist und genug Sauerstoff reingeht. Also dass das Feuer Entwicklungszeit
hat. Das Fenster ist sperrangelweit offen.
Genau, also genug Sauerstoff. So, dann fängt das ja langsam an. Es wird immer größer, es ist ja nicht gleich mit 1 Megawatt in Gange. Ne? Das fängt ja erstmal klein an.
Kleines Feuerchen da.
Richtig, so, dann passiert was. So, die Hitze geht nach oben und, da ist eine Decke. Die Wärme wird in dem Raum verteilt. Das Sofa brennt immer weiter. Und der Raum, der heizt sich immer mehr auf, wie im Backofen. Es wird immer mehr Hitze und dann passiert nämlich Folgendes. Es gibt nämlich eine Raumdurchzündung.
Flashover.
Ja, und zwar ist es nämlich so, dass verschiedenste Materialien anfangen bei Wärme auszugasen. Ne, diese Pyrolysegase, die wir schon erwähnt haben, die fangen dann an, von den Stoffen sich zu lösen und dann fehlt bei denen nur noch die Zündtemperatur, dann geht das ab. Aber irgendwann ist es ja so, dass das Feuer so heiß ist, dass der Raum plötzlich durchzündet. Also dann fängt alles plötzlich an zu brennen und das ist dieser Flashover-Punkt. Und ich habe ja gesagt, das ist alles exotherm. Also es gibt verschiedene Temperaturschwellen, wann irgendwo was anfängt und dann verbrennst du mit einer höheren Energie, ne, wegen exotherm. Das ist ja das Gefährliche. So, und es gibt eine sogenannte Brandverlaufskurve. Ne, die ist am Anfang sehr flach, weil es braucht ja halt ein bisschen, bis sich da das Feuer entwickelt. Und irgendwann, bis zum Flashover, geht das dann richtig steil nach oben. Diese Brandverlaufskurve, die hat sich nämlich in der Zeit, in der wir leben, die ich noch mitbekommen habe, verändert. Denn wir haben ja nicht mehr so eine Eiche rustikal Schrankwand und wir haben ja nicht mehr so eine schöne Massivholz.
Nee, das besteht alles heutzutage aus Plastik.
Genau, IKEA zum Beispiel. IKEA
ist toll.
Ist ganz toll. Also ich möchte, ich will jetzt nicht rage smoken, weil IKEA nutze ich ja selber so. Aber IKEA hat ja manchmal diese Beschichtung, nicht nur das, sondern das Kallax-Regal zum Beispiel ist von innen hohl. So wie die Tür, also wie billige Haustüren, billige Zimmertüren. Die haben in der Mitte so eine Wabe aus Pappe, ist das manchmal. Da ist so eine Pappwabe drin. Also man kann sich vorstellen, das sind zwei dünne
USB-Platten.
Bretter, so ganz dünne Bretter. Und dazwischen ist dann Pappe. So, und so kriegt man die. Ich meine, es ist stabil. Wenn ich jetzt so ins Ingenieurwesen zurückgehe, ist das vollkommen ausreichend tatsächlich von der Stabilität.
Aber du hast die gleiche Tür wie ich.
Ja, aber das ist noch massiv, das weiß ich. Also die ist schwer. Die ist Massivholz.
Okay.
Die Tür, die ich hier habe. Massivholztüren, die schützen besser vom Brand auf jeden Fall. Das brauche ich, glaube ich, nicht so erzählen. Jedenfalls, was natürlich sehr gut ist, nehmen wir mal an, ne, zünd mal einen Katalog an. Brennt nicht so gut. Also klar, dauert ein bisschen. Also
aber, ja.
Muss man auch nicht Energie einstecken. Wenn man jetzt die einzelnen Seiten rausreißt und knüllt, brennt ein Katalog natürlich deutlich besser. Und so ist es ja auch mit diesem ganzen IKEA-Kram, der ja in der Mitte hohl ist. Ne? Es ist ja wesentlich angenehmer fürs Feuer. Das ist ja wesentlich schneller. Und das ist unser Problem, den wir als Feuerwehr haben. Weil wir müssen schneller in der Wohnung sein, damit es nicht diese Raumdurchzündung gibt. Und das ist nämlich halt super wichtig. Die Brandverlaufskurve hat sich nämlich beschleunigt, mehr oder minder. Das war das Verbrennungsdreieck und so ein bisschen, ja.
Nice to know things.
Richtig, genau. Brandklassen, weißt du bestimmt. Wir gehen mal auf die Brand. Also wichtig sind ja auch Brandklassen. Jeder hat da, glaube ich, irgendwo mal einen Feuerlöscher. Irgendwo stehen sie da, ne? Und dann mal raufgeguckt. Und
Feuerlöscher
ganz,
F.
Ganz komische.
Für Fette. Kannst du auch für Fettbrandlöscher kannst du eigentlich auch für fast alles andere benutzen. Für
fast alles.
Weil andere. Du kannst einen Schaumlöscher zum Beispiel nicht benutzen für Fett.
Korrekt.
Weil dann macht's Boom.
Genau, wir erklären auch gleich warum. Super spannendes Thema. Also es gibt Brandklassen, die sind in Buchstaben A, B, C, D. Dann gab es mal E. Und jetzt
gab's mal, ne?
Ja, genau. E gab's. A sind
feste und nicht schmelzende Stoffe, so wie Holz, Papier, Kohle.
Alles, was fest ist.
Was genau. Nicht schmilzt.
Korrekt. Genau. Die Brandklasse B?
Flüssigkeiten, also flüssige und schmelzende Feststoffe. Plastik.
Korrekt.
Wachs, Lösungsmittel. Ja.
Genau, wobei Wachs nicht brennt, sondern nur die Gase
vom
Wachs.
Aber,
das ist immer super interessant.
Ja.
Aber es ist trotzdem Brandklasse B. Brandklasse C sind?
Gase.
Genau.
Also, ja, Erdgas, Methan, Wasserstoff.
Alles, was brennt.
Alles, was brennt.
D?
Sind Metalle und flüssig werdende Metalle, glaube ich. Also,
ja, die werden ja, die sind ja schon flüssig manchmal.
Ja.
Das ist ja das Gefährliche an diesen Metallen. Es gibt Metalle, die...
Aber nee,
Magnesium, genau.
Weil das verbrennt wird ja nicht flüssig. Das verbrennt
sofort, ja.
Das ist wie so eine Wunderkerze anmacht, sieht das aus.
Ja, genau.
Ja, richtig. Also Natrium, Magnesium, Aluminium.
Amolinium.
Aluminium.
Ja. Dann gab es die Brandklasse E, hatte ich ja gesagt, das war für Elektrobrände gedacht, aber das wurde wieder revidiert.
Ja.
Weil man dafür kein extra Löschmittel vorhalten bräuchte.
Ja.
Und Brandklasse F?
Sind Fette, also Frittierfett, Fettöle, also hier, wenn du in einer Bratpfanne da irgendwas brätst und sowas. Genau.
Genau, und die gibt es nicht so lange tatsächlich. Die ist
das gibt's noch nicht. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ne?
Genau. Weil man nämlich gesagt hat, man möchte jetzt die Menschen nicht so überfordern, eigentlich, was man jetzt für Löschmittel nimmt. Denn wichtig ist bitte, wenn eure Pfanne brennt, euer Topf brennt oder irgendwas, das kann passieren. Die Küche ist tatsächlich ein bisschen dafür. Gut, wenn jetzt der Luftfilter voll ist von der Dunstabzugshaube mit Fetten, ist das ein bisschen schwierig. Aber bleibt ruhig.
Kein
Wasser.
Wasser. Bitte macht da kein Wasser rein. Das wird nur schlimmer, glaubt
richtig.
Uns.
Ja, ich kann das mal ganz grob erklären, was da nämlich passiert. Und zwar, wenn Öl brennt, dann hat das eine sehr hohe Temperatur. Die liegt so um 300 Grad. Also es ist sehr, sehr heiß. So, ab wann beginnt Wasser dann zu kochen?
100 Grad.
Oh, guck mal, wenn wir jetzt nämlich Wasser in diese Flüssigkeit, die 270 Grad hat, teilweise reingießen,
dann wird es nicht besser.
Dann möchte das Wasser nicht mehr flüssig sein, dann möchte das Wasser gasförmig werden. Das ist nämlich sein harter Drang und das passiert ziemlich plötzlich. So, und was damit nämlich auch passiert, ist, dass das Öl mitgerissen wird, weil Wasser kann ja, es dehnt sich ja aus. 1 Liter Wasser sind 1700 Liter Wasserdampf, haben wir ja gelernt. Das heißt, man hat eine Flammenwolke, wenn du 1 Liter Wasser da rein kippst, von 1700 Liter. Also die brennt, weil das ganze Öl, das will ja mit. Das ist ja eine plötzliche Reaktion. Und man sagt dazu Fettexplosion, es knallt nicht.
Also aber es spritzt extrem doll.
Und es liegt überall an dann. Also das ist dieses brennbare Öl, was sich überall verteilt und überall dann anliegt. Auf der Haut, auf dir selbst,
auf die Klamotten,
Küchenzeile, überall. Und das fängt dann alles an zu brennen. Und das ist halt das super Gefährliche. Deswegen macht nur eins. Erstmal Ruhe bewahren, weil was soll passieren, wenn so ein Topf brennt? Wenn es auf dem Herd steht, erstmal gar nichts.
Ne? Herd ausmachen, wenn du es noch. Erstmal Herd runterdrehen.
Ja. Also am allerbesten wäre, bevor man zu sehr überfordert wird, was für Reihenfolgen das hier gibt, das ist eigentlich Schiedigol, nimmt ein Schneidebrett, legt da drauf, da. Fertig. Oder wenn ihr habt, so eine Löschdecke, aber die wird nicht jeder haben. Das
gibt es fast gar nicht.
Oder ein Deckel.
Das jeder Haushalt.
Einfach einen Deckel draufkloppen da. Das ist egal, ob es ein Glasdeckel ist oder ein Holz- oder ein Blechdeckel. Ist egal. Irgendwas draufpacken, dass kein Sauerstoff mehr rankommt, keine Flammenbildung mehr ist. Fertig. Dann Topf runternehmen von der Platte und dann kann man machen, was man will mit der Platte. Man könnte noch den Topf irgendwie auf den Balkon stellen, wenn man da sich
nochmal
super sicher ist. Aber es passiert wirklich gar nichts. Es ist einfach nur eine Flammenerscheinung, die einen so hibbelig macht, also ich kann es mir halt vorstellen, so, oh, hier brennt das, so, ja. Einfach nur Ruhe bewahren. Das ist halt super wichtig. und die Flammenerscheinung zu löschen. Das ist nämlich ganz wichtig bei dem Thema Fettbrände. Da waren wir nicht bei den Brandklassen. Flüssig werdende Stoffe sind halt Kunststoffe, wie Lotti ja schon gesagt hat. Das Ding ist halt schwierig, weil das läuft einen weg und man braucht ein bestimmtes Löschmittel, um das zu löschen, weil es ja flüssig ist. Ja. Und man kann da nicht einfach, eben auch nicht mit Wasser, weil Wasser verdrängen ja auch die Flüssigkeiten. Und je nachdem, was das für ein Stoff ist, kann das entweder aufschwimmen sogar und man verteilt das Feuer sogar. Und da gibt es halt für jede Brandklasse oder meistens gibt ABC-Pulverlöscher, die sind eigentlich universal für Gas, für Flüssigkeiten und für Holz.
Kurze Empfehlung, Pulverlöscher im besten Fall nicht in einem Innenraum benutzen, weil dann kannst du renovieren.
Ja, also wenn, pass auf, klar ist es immer besser, einen Brand zu löschen, einen Entstehungsbrand. Wenn man ABC-Pulverlöscher dort hat, dann ist es nun mal das Mittel der Wahl. Aber wenn ihr vorbeugen wollt, weil das Problem ist nun, denn man hat ja eh einen Schaden. Ein Pulverlöscher, da wollten wir ja drauf ansprechen, ich will jetzt keine Empfehlung ausgeben, jetzt keinen Pulverlöscher zu kaufen, das ist ja auch Quatsch. Was ich sagen möchte.
Die ganzen Feuerlöscherhändler jetzt pleite machen.
Nee, möchte ich nicht eigentlich, aber es ist eine riesen Sauerei. Es ist eine wahnsinnige Sauerei.
Das ist wie mit Konfetti, das findest du auch nach dem Auszug noch wieder.
Noch schlimmer, also noch schlimmer als Konfetti, möchte ich sogar behaupten. Also für die Hausfrauen unter euch und Hausmänner natürlich auch. Es ist, man kann sich das nicht ausmalen.
Das ist ganz, ganz große Putzen.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr auch alternative Löschmittel zugreifen, wie zum Beispiel CO2. Aber es bedarf natürlich Skills. Ne? CO2 kann man zum Beispiel nicht für, kann man machen, aber für feste Stoffe ist das ein bisschen schwierig manchmal, weil so runtergekühlt kriegt man meistens Feststoff nicht. Pulverlöscher hat da noch ein paar Vorteile. Das sollte so
nicht basic sein. Nicht jedes Feuer ist mit Wasser zu löschen.
Korrekt.
Genauso wie beim Elektrobrand sollte man im besten Fall auch keinen.
Ja, am besten nicht. Mit Abstand schützt schon bei Bränden.
Ja, okay, aber...
Also je nachdem, was man, ein Vollstrahl, Sprühstrahl, also bei uns als Feuerwehrleute haben wir Grundlagen, also wir dürfen in gewissen Abständen auch mit Wasser Elektrobrände löschen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es mal gemacht. Also wir waren bei einem Wohnungsbrand und die Wohnung, die ist innen halt verbrannt und der Hausanschluss selber hat harte Funken geschlagen. Da kamen richtig fette Funken raus und es hat immer geknallt, blaue Blitze und was man, wie man es so kennt, richtig laut der ganze Shit. Und ich war halt mit einem Trupp dort, um da aufzupassen, dass diese Funken, die da rausgeflogen sind, nicht noch irgendwas anderes haben angezündet. Und wir hatten da halt auch einen Strahl drauf. Und ich muss dir sagen, es ist schon beängstigend zu wissen, ja, was er leidet. Nice. Aber klar, ne, Abstandsschutz. Ich kann für mich behaupten, es funktioniert. Wir haben es gemacht, es funktioniert. Abstandsschutz.
Das sollten aber Leute machen, die da ein bisschen...
Ja, das sind nachher die Feuerwehrkräfte, die dafür Ahnung haben.
Also als Autonormalverbraucher bitte nicht.
Genau.
Wirf den Toaster lieber aus dem Fenster.
Das ist super wichtig. Also es gibt ja gewisse Stoffe, die haben gewisse Zündtemperaturen. Ich gehe jetzt mal von dem Streichholz, da kann ich das nochmal sehr gut... Ne? Hat ja vorne Schwefel drauf. So,
das ist und das Rote?
Genau, das Rote, das ist Schwefel. Hm. Und das beginnt ab 80 Grad schon an... Eine Reaktion. Also eine.
Aber du ratschst schon nur an dem Ding.
Richtig, 80 Grad reichen. Also 80 Grad reichen, ab 80 Grad fängt das vorne an zu brennen. Also es fängt an exothermal sich zu zersetzen. Ich fange mal jetzt ganz physikalisch an.
Oh Gott.
So. Und man sagt, oder man hat diese Temperaturen teilweise im Kopf. Ne? Bei Holz ist es auch eine gewisse Temperatur, es hängt immer von der Holzart ab. Es gibt auch für Kunststoffe und für andere gibt es immer so Grundlagen. Es gibt aber Dinge, die setzen diese Zündtemperatur herunter und man sagt dazu katalytische Effekte. Es gibt Katalysatoren in der Umgebung, die dazu beitragen, dass Zündtemperaturen runtergesetzt werden. Das ist nachher wichtig, auch als Feuerwehrmann zu wissen, dass man diese Katalysatoren einfach eliminiert. Ne? Pulverlöscher macht das zum Beispiel, ABC-Pulver eliminiert diese Katalyteffekte. Und insofern kann sich das Feuer nicht mehr wieder entzünden. Also wenn man da einmal mit dem Pulverlöscher drüber war, ne, diesen Effekt unterbrochen hat, diese Kette, kann das nicht wieder spontan wieder anfangen zu brennen. Das ist nämlich das Problem bei CO2. Wenn wir jetzt ein Lagerfeuer mit CO2 ausmachen, erstens blasen wir das Ganze weg.
Ja, dann kommt
ein bisschen. So, es wird gekühlt, die Flamme ist zwar weg, aber die Glut ist noch da und die Hitze.
Genau.
So, und wenn er dann leer ist und man stellt ihn ab, dann fängt das irgendwann an wieder zu brennen. Also man unterbricht da nichts. Das wollte ich halt damit sagen, dass es immer wichtig ist, was für Löschmittel ich wo einsetze. Kommen wir mal zu den Löschmitteln. Ne? Was hat so eine Feuerwehr an Löschmitteln?
Wasser.
Wasser, genau.
Schaum.
Pulver.
Ja.
Ja, das ist erstmal so
im
Grunde die Basics, was auch super wichtig ist. Wasser nutzen wir deswegen, weil es ist in ausreichender Menge zugegen. Also man braucht nichts mit sich führen, man kann es gut transportieren, man kann damit gut leben.
Wasser ist schön, Wasser ist immer für einen da.
Genau. Und wir nutzen Wasser zum, also der Effekt, den wir jetzt Feuerwehrleute nutzen, um ein Feuer zu löschen.
Die kühlen.
Das Kühlen, genau. Ja. Weil wir wandeln das Wasser in Wasserdampf um. Und diese
Perlen, die dadurch entstehen, dieser Wasserdampf, der kühlt das genau. nämlich runter.
Deswegen ist das immer wichtig, dass man möglichst diesen Strahl, also je mehr ein Wasserstrahl gesprüht ist, also die Oberfläche mehr da ist, desto besser ist der Effekt der Umwandlung.
So. Ja, ich würde
Aggregatzustandsänderung.
Ich würde jetzt was erzählen, aber das würde zum Atemschutzthema passen. Das machst du ja beim Türöffnungsprozedur. Da guckst du ja, wie das runterkommt.
Genau, ob das.
Wie
ob
heiß
das,
es ist.
Genau. Man kann ja mal so grob klären, wenn noch im Atemschutzthema. Es ist ja so, dass wir den Effekt nutzen in den Aggregatzustandsumwandlung. Wir wandeln quasi das Wasser in der flüssigen Form in eine gasförmige Form um. Das kostet Energie. Und diese Energie entziehen wir dem Feuer. Das ist nämlich ein Rechnungsprozess. Man kann so sagen, also so ein Strahlrohr, so ein C-Strahlrohr hat ungefähr 2,5 Megawatt Kühlleistung. Um und bei. So C-Rohr. Wenn man das gut nutzt, also mit dem Sprühstrahl. Deswegen gibt es auch noch so Sonderlöschmittel wie Efex gab es damals. Das ist einfach unter Druck. Das Efex ist ein System, das hat man geschultert. Das war auf dem Rücken. Da war eine Atemluftflasche drauf und ein Wassertank. Und es ist im Prinzip wie so eine Pumpgun gewesen. Und man hat Wasser zerstäubt, in einem sehr hohen Druck zerstäubt. Und dadurch, dass das Wasser so ganz feiner Nebel war, hat man das halt super gut geschafft. Also da gibt es ganz tolle Videos bei YouTube und beeindruckende Videos. Die haben einen ganzen 40-Fuß-Container damit ausgemacht mit ein paar Druckstößen, weil das halt effizient umgewandelt wurde. Also quasi den flüssigen Aggregatzustand ins gasförmige. Und je mehr Oberfläche das Wasser hat, desto geiler funktioniert das. Ne? Deswegen mit einem Vollstrahl in eine Wohnung reinhalten, ist immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Wichtig ist aber auch zu wissen, wenn man jetzt einen Großbrand hat. Ne? Wir nehmen jetzt mal an, der brennt jetzt Lidl oder so, keine Ahnung, irgendein Riesenfeuer. Da Lidl. Sind so meistens so 150 Megawatt in Gange, so um jetzt mal irgendeine Zahl zu nennen. Ist das natürlich schwierig, wenn du da jetzt mit deinem kleinen C-Streurohr da reinhältst.
Süß.
Mit deinem paar Megawatt Kühlleistung. Es geht halt nicht auf. Also der Wasserstrahl wird nicht den Boden dieser Halle berühren.
Nein.
Und die Effekte sind halt super gering. Das ist leider so. Deswegen ist es wichtig, wenn eine Halle in voller Ausdehnung brennt, dass man in allererster Linie sieht, dass das sich nicht weiter ausbreitet. Weil löschen kannst du das erstmal gar nicht. Das funktioniert nicht. Da brauchst du viel, viel Wasser. Da sind wir wieder beim Dachwerfer, ne, mit 2.500 Liter die Minute. Das wäre schon effektiver für den ganzen Großfeuerkram. Aber erstmal Ausbreitung sichern. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist dann zu schauen, wo kriege ich Wasser her? Und wenn man dann Wasser in ausreichender Menge hat, dann können wir darüber reden, da einen Großbrand anzugehen.
Ne? Richtig.
Das sind so die Gedankenweisen, die man hat, die man braucht. Nee, ich glaube, das sind sogar 25 Megawatt ein C-Rohr. Also selbst wenn, es ist halt, genau, 25 Megawatt Kühlleistung, es ist halt super wenig. Und deswegen ist das immer schwierig. Klar, es gibt einige Feuerwehren, man sieht es auch im Fernsehen, dass man da ab und an mal so einen Trupp sieht, der da mit einem C-Rohr reinhält. Es ist eigentlich im Prinzip nur Makulatur irgendwie und schwierig. Klar, es hat einen Effekt, ne? Es wandelt ein bisschen Feuer um, aber da machen wir uns nichts vor, das ist genug Wärmeenergie, das interessiert dem Großbrand da in keinster Weise und keinster Form.
Nein.
Und je besser wir Wasser halt umwandeln mit dieser Oberflächenvergrößerung, was wir ja erwähnt haben, desto toller funktioniert. Also man kann rechnerisch und physikalisch könnte man einen Zimmerbrand löschen, ohne einen Tropfen Wasser auf dem Boden zu haben. Aber da sind wir also,
weit ab von.
Nicht
weit ab, aber das dafür so viel Zeit hat man nicht.
Nee, so viel Zeit hat man nicht und man möchte ja auch effektiv vorgehen und wir sind ja nicht in einer physikalischen Studie. So,
ausnahmsweise.
Richtig. Aber was unser Ziel definitiv ist, wir wollen nicht noch mehr Sachschaden bringen, also die unteren Wohnungen zum Beispiel auch noch schützen, deswegen macht es auch durchaus keinen Sinn, da die Wohnung voll zu pumpen mit Wasser. Genau. Thema Wasser ausreichend, günstig, es kostet kein Geld. Ist eh hier da in der Infrastruktur, deswegen nutzen wir Wasser.
Ab und zu kommt es vom Himmel.
Ja.
Mal mehr, mal weniger.
Auch nachts sogar. Es regnet nachts.
Nachts ist kälter als draußen.
Ja, und es regnet nachts. Also das ist krass. Aber es regnet.
Ohne, dass man was machen kann.
Ja, leider.
Wow.
Aber man hat einen Helm auf. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich meine PSA anhabe mit Helm und so, dann juckt mich der Regen null.
Mich nervt das, weil das vorne immer runtertropft bei mir.
Ja, ich ärgere mich nur über meine Brille, ne, dass die halt voll ist. Aber mich juckt das irgendwie gar nicht. Außer wenn ich einen Helm abnehme, dann ist das wieder kacke.
So. Dann ist so nass auf dem Kopf.
Ja, dann haben wir Schaum.
Schaum muss zugemischt werden mit einem sogenannten Zumischer.
Genau, wir stellen Schaum künstlich her und zwar in Form, wie Lotti schon sagte, mit einem Zumischer. Und
Schaummittel, das sieht eigentlich so aus wie Seifenwasser, Spüli.
Ja, ist ja Seifenwasser, ne? Ja. Es gibt halt verschiedene Schaummittel. Jede Wehr im Ort hat halt sein Mittel, was er nimmt. Also es gibt wirklich unterschiedliches Mittel. Und es hängt auch immer davon ab, wenn es eine Feuerwehr ist mit Industrie, die gewisse Dinge, Produkte verarbeiten, dann haben die sogar spezielles Schaummittel, das alkoholresistent ist zum Beispiel. Ja, genau. Dann gibt es noch verschiedene Schaumarten. Lotti hat es gesagt, es gibt Leicht, Mittel
und
Schwerschaum. Jetzt sag ich, wie kann Schaum denn schwer sein?
Und der ist voll schwer, kannst du nicht hochheben.
Ja, kannst nicht hochheben.
Auch nicht, ne?
Das kannst du vergessen.
Das ist wirklich schwer.
Ja, also deswegen Fitness. Deswegen gehen immer alle hier schönes Gym da, die ganzen Feuerwehrleute. Ja,
gerade die Atemschutzgeräteträger ist ganz wichtig.
Das ist ein Schwerschaum mit Schlimm. Ja. Nee, um das dann da mal aufzudröseln. Es hat halt mit der Menge zu tun, wie viel Sauerstoff drin ist. Man muss sich ja vorstellen, ich glaube, jeder hat mal Badewanne Wasser eingelassen. Da kommen dann mal diese Luftbläschen. So, und wenn ich jetzt von Sauerstoff rede, dann sind es nämlich diese Blasenbildung. Und Schwerschaum hat mit der Verschäumungszahl zu tun. Es gibt, also die Feuerwehrleute kennen die Verschäumungszahl. Ich möchte es trotzdem mal ansprechen. Die Verschäumungszahl bis 1 zu 20, also ein Teil Schaum und 20 Teile
Wasser,
Luft und so, ergibt halt Schwerschaum. Man kann sich Schwerschaum so vorstellen, es ist immer noch super flüssig. Es ist einfach...
Die Dichte ist aber einfach
anders. Ja, die fließt wie Wasser, also so ein bisschen wie Wasser kann man sich das vorstellen, nur es überdeckt.
Ja.
So, und Schaum sind für... flüssig und flüssig werdende Stoffe halt super gut, weil wir können mit dem Schaum die Flüssigkeiten überdecken, weil es ja leichter ist. Also
sticken das dann.
Genau, das ist die Hauptlöschwirkung, ersticken. Mhm. Die Nebenlöschwirkung, man spricht davon Nebenlöschwirkung.
Man dämmt das auch ein bisschen ein dann, wie du schon sagtest, wenn das weglaufende brennendes Lava, auf blöd gesagt, dann kann man das damit ein bisschen eindecken, dass es nicht davonläuft.
Genau, und Nebenlöschwirkung ist halt kühlen. Das Gute ist, das machen die Niederländer richtig geil. Es gibt eine Fire-DOS-Anlage in Fahrzeugen, also ein Schaummittel, was automatisch zugemischt wird. Das haben wir auch im HLF. Mhm. Also wir brauchen keinen Zumischer zu klemmen, das ist alles im Fahrzeug.
Mhm.
Wir können quasi ohne ein Strahlrohr, ein besonderes Strahlrohr zu haben, wir können mit den C-Rohren quasi Schaum erzeugen und das klebt richtig.
Mhm.
Das ist eine richtig tolle Sache. Das ist auch Schwerschaum im Prinzip. Also man kann damit Wände benetzen mit diesem Schaum und das ist quasi wie so ein Hitzeschild dann. Also man kann dazu hindern, dass weitere Stoffe anfangen zu brennen. Das ist alles im Schwerschaumrahmen. So, und ein Schwerschaumstrahlrohr kann man sich so vorstellen, ist einfach nur ein Rohr mit Löcher hinten, die Luft reinziehen.
Ja.
Mit so einem Injektorprinzip wird das dann da rein.
Mit so einem Schaumstrahlrohr? Das ist doch auch, sieht aus wie so ein riesen Bomber-Ding.
Ja, Schwerschaumstrahlrohr.
Genau, und dann kannst du das einstellen, alles da.
Richtig. Ja, es gibt so ein Mehrzweckschaumrohr.
Ja, die meine ich, genau. Da kannst du es nämlich am...
Da kann man mit dem Hebel umstellen im Prinzip.
Ja, genau.
Im Prinzip, jetzt zum Mittelschaum zu kommen, das Strahlrohr sieht halt anders aus. Das ist wie so eine riesen Tonne vorne dran. Also nicht riesig groß ist das jetzt nicht, die kriegst du schon in die Hand. Da kann man dann bei diesen Mehrzweckschaumrohren ist es so, da schaltet man dann um, dann kann man, geht das einmal der Schaum in der Mitte durch, dann hat man den Schwerschaum. Wenn man umstellt, dann geht er halt außen durch, da kommt halt wesentlich mehr Sauerstoff zu dem Schaum und es kommt mehr Schaum, ne, wie man das in der Badewanne halt kennt. Aber Mittelschaum ist, man hat mehr Luft in dem Schaum. Es ist auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man kann es auch so ein bisschen verteilen schon und man kann auch da ein bisschen was machen. Die Wurfweite ist aber nicht ganz so gut wie beim Schwerschaum.
Richtig,
ne?
Weil das einfach nicht so weit, das fällt eher runter, schneller runter.
Es fällt schneller runter. Weil beim Schwerschaum ist es auch gut, wenn man zum Beispiel einen Tanklastzug kühlen muss aus der Deckung, dann macht Schwerschaum Sinn, weil man von weit weg da hinschießen kann. Ne? Hier Mittelschaum, da muss man halt sehr dicht dran gehen.
Schaumparty.
Ja, Schaumparty, da kommen wir nämlich jetzt zum Leichtschaum.
Genau, das ist nämlich das, was in den Clubs manchmal gemacht wird.
Richtig, und das ist wirklich... Leichtschaum. Weil du kannst bei Leichtschaum nicht mehr, ja, wie sagt man, statisch Luft zu beimengen. Da brauchst du schon einen Ventilator.
Ja.
Da braucht man schon ein Gerät, was Luft zusätzlich erzeugt. Ja. Vorteil, also wird selten genutzt. Kaum werden haben noch Leichtschaum. Wir haben es. Wir können es machen.
Haben nicht viele.
Nee, haben nicht viele, weil man das Gerät dazu braucht, ne? Diesen Lüfter.
Der Gerät.
Und Vorteil ist zum Beispiel, brennt ein Keller. Machst da eine Lutte rein, Lutten heißen die, nicht Nutten, sondern Lutten mit L. Lutten, sogenannte Lutten, packt man ans Kellerfenster.
Du hast doch nicht die Nutten ans Kellerfenster.
Nein. Und darüber schiebt man dann den ganzen Schaum. Kann man übrigens auch mit einem Kunststoffschlauch, also die man auch nachher wegschmeißen kann. Also es muss nicht unbedingt eine Lutte sein, die aus Stoff ist, beziehungsweise aus, man kennt's, ne? Mhm. Sondern man kann es auch mit so einem Kunststoff, so eine Plane. Man rollt die aus wie so eine Mülltüte, kann man sich vorstellen. Und dann kann man da das Leichtschaum durchführen. So, und dann kann man den ganzen Keller voll Leichtschaum machen und dann hat das Feuer halt keinen Sauerstoff mehr und geht aus. So. Aber die Kühlwirkung ist nicht ganz so gut wie bei Schwer- bzw. Mittelschaum. Ne? Also Mittelschaum ist das schon sehr, der Kühleffekt sehr, sehr gering.
Schwerschaum ist der Burner.
The Burner, aber macht halt Sauerei und verbrennt dir ganz schön viel Schaummittel. Denn wenn wir Schaummittel vornehmen, ist das ganz wichtig, dass wir vorher errechnet haben, dass wir das Feuer auch mit allen den Schaum, was wir dabei haben, auskriegen. Mhm. Weil ist es nicht der Fall...
Haben wir Problem,
weil dann verbrennt der Schaum und dann muss man irgendwann wieder von neuem anfangen. Das heißt, man kann erst mit dem Schaumangriff anfangen, wenn man die Menge berechnet hat. Es gibt Faustformeln dafür, ob man das nun wirklich kann. Und die Zumischzahl für Mittelschaum oder generell ist immer so 3%, also um und bei. Und das ist viel. Also wenn ihr das mal bei eurer Feuerwehr ausprobiert habt oder wenn es halt Zuhörer sind, die sich damit nicht auskennen. Ich kann das ja schon mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen.
Aus dem Nähkästchen plaudern.
Das geht rapide schnell, wie so ein 20-Liter-Kanister leer ist.
Ja, das haben wir schon mal gesehen. Das ist so, wie als wenn du mit einem Strohhalm in dein 240-Milliliter-Glas.
Ja, richtig, genau. So kann man sich das tatsächlich vorstellen. Also wenn du hier deinen Long Drink da einmal durch den Strohhalm ziehst.
Long Island Iced Tea.
Genau, so kann man sich das vorstellen. So, und beim Schaumangriff, da muss der Schaum halt zugegen sein. Die Kanister am besten alle aufgeschraubt. Und dann steckt man den Schlauch immer von einem Kanister in den anderen. Es gibt auch Tonnen. Wir haben eine Schaummitteltonne.
Ach, echt?
Ja, die kommen im GWL.
Ihr seid aber auch wirklich richtige Busys.
Wir können alles, manchmal. Ja. Und dann gibt es auch noch Netzmittel, die man noch beiführen kann. Das ist auch so eine Art Schaum. Also man spricht aber nicht eher von Schaum, sondern eher vom Netzmittel, weil es schäumt nicht. Sinn und Zweck ist einfach nur die Oberflächenspannung. Ja, da sind wir schon beim Schaum durch. Und dann sind wir noch beim Pulver.
Wo ich muss kurz sagen, mit Schaum, das ist ja eine Zeit lang so richtig hardcore umstritten gewesen, das Ganze wegen Umwelt und bla bla bla.
Ist es immer noch.
Oder ist es immer noch, ja. Aber eine Schaumparty ist schön.
Ja, aber das ist ja was anderes, weil da kannst du ja den Schaum besser entsorgen. Wenn wir nämlich Schaummittel in der Natur vornehmen, haben wir nämlich das Problem, dass wir die Umwelt sehr belasten.
Ja, genau, und der ist nicht einfach, lässt du da liegen und gehst weg, weil wie die Seifenblasen, sondern das muss dann schon weggemacht werden.
Ja, das Erdreich muss ersetzt werden tatsächlich. Also wenn es ein Erdreich ist, dann wird das abgetragen. Also je nachdem, die Menge ist halt wichtig. Wenn wir hier davon reden, dass wir hier nur einen Kanister verbrannt haben, da, ja, diese Schadstoffe, die spülen sich mit der Zeit tatsächlich irgendwann raus, aber bei einer gewissen Menge geht es einfach nicht mehr. Es gibt halt schon diverse Böden, die sind kontaminiert tatsächlich. Es gibt auch ja Bodengutachten darüber und das ist halt, es ist nicht witzig. Deswegen ist es so, dass wir Schaum immer nur dann vornehmen, wenn es Sinn macht. Es gibt auch mittlerweile umweltfreundliche Schäume.
Ja.
Die kosten aber auch 1 Euro mehr.
Ist genauso bei Ölspuren zum Beispiel, wird oft dieses hier, ja...
Bindemittel.
Und wir benutzen Bioversal. Das kostet einen Haufen Geld, ist aber geiler Scheiß.
Richtig.
Hast du so einen Kanister auf dem Rücken, bist ein bisschen pumpen und dann...
Dann zersetzt sich der Kram.
Das ist sehr geil. Kann ich nur empfehlen.
Gut für die Umwelt. Die Feuerwehr, die finanziert sich ja nur durch die Stadt oder Kommune. Und je nachdem, wie viele Haushaltsgelder die der Feuerwehr freigeben, ne, umso mehr Möglichkeiten hat man für eine Anschaffung. Und ich finde, zumindest ich kann für unseren Bürgermeister hier reden, der ist sehr, sehr gut, was Feuerwehr betrifft. Und
unser Bürgermeister auch, der ist top.
Ich finde es sehr, sehr gut, weil es ist ja auch die Sicherheit von euch. Von euch Zuhörern oder auch generell selbst auch für jeden Feuerwehrmann. Ne? Wenn ein Feuerwehrmann hier zuhört, es ist ja eure Sicherheit, ne? die damit steigt und eine Rolle spielt. Ja, das ist ja immer leider politikabhängig. Es gibt immer Haushaltsgelder, die halt freigegeben werden und man muss auch als Wehrführer dafür kämpfen, Gelder freizukriegen, irgendwas durchzusetzen, umzusetzen, sei es ein neues Fahrzeug. Und man muss das auch immer auf Grundlagen basieren. Man kann nicht sagen, hey, ich möchte jetzt eine Drehleiter haben, weil man da Lust drauf hat.
Aber warum? Sondern, brauchst du die? Rentiert sich das?
Genau, das musst du alles in Konzepten vorlegen, dann wird das ausgeschrieben. Es ist aber ein riesengroßer Prozess, das ist aber nicht Thema dieser Runde. Ja?
Nein, Löschmittel, weiter geht's.
Genau, Pulver. Da haben wir ja das ABC-Pulver angesprochen. Pulver hat meistens die Löschwirkung für ABC. Also können wir ABC-Brände mit löschen, also feste, flüssig oder flüssig werdende und gasförmige Stoffe. Das Pulver hat auch noch einen riesengroßen Vorteil, wie ich ja eingangs erwähnt habe, das kann diesen ganzen Katalyteffekt unterbrechen, was sehr, sehr gut ist. Und es bildet zum Beispiel bei einer gewissen Hitze, also wir nehmen jetzt mal an, ich will jetzt ein Lagerfeuer ausmachen mit ABC-Pulver, warum auch immer, Lass das einfach ausbrennen. Egal, ist eine Riesensauerei. Also auch immer die Windrichtung, super wichtig. Egal.
Angenommen, wir machen das.
Oder Balken hier. Keine Ahnung, Balken brennen, einmal mit ABC-Pulver einsprühen. Dieses Pulver schmilzt und bildet eine Krustenschicht um dieses Holz rum. Ne? Durch diese ganze Hitze. Und dadurch wird das ja auch nochmal erstickt und unterbindet eine weitere Reaktion. Man kann sogar Personen damit löschen, wenn sie brennen. Also selbst wenn, früher hat man gesagt, so nee, um Gottes Willen, das geht ja alles in Brandwunden rein. Es macht nichts. Also man kann, dieses Pulver ist nicht so schlimm. Also man kann damit wunderbar leben. Das heißt,
man kann damit wunderbar
leben. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist nicht schädlich für einen selbst. Und es wächst nicht ein.
Es also bringt man kann sich, dich nicht um. Alles, genau. Was dich nicht umbringt, macht dich härter.
Richtig. Es ist sogar besser, einen Menschen mit Pulver abzulöschen, als mit einer Decke.
Weil die Fasern der Decke sich in diese Brandwunde mit rein und die müssen nämlich schön mit einer Pinzette
rausgezogen.
Ja. Das ist super toll.
Genau. Und das Ding, der weitere Nachteil dieser Branddecke ist, je nachdem wie viel, oder ne, man geht jetzt mal davon aus, dass man ein bisschen Kohlenwasserstoffe auch hat. Also wenn man jetzt, wir nehmen mal an, da wollte jemand sein Osterfeuer anzünden mit Benzin. Ne?
Oh ja, so, ganz so wie man das auf dem Dorf macht.
Kibbelt da ordentlich rum, saut sich natürlich auch mit dem Benzin so ein bisschen ein. So,
du hast ein Streichholz hinterher.
Explodiert der Haufen natürlich, weil ein Haufen, also Feuer macht man nicht mit Benzin. Also egal. Es gibt tatsächlich so viele Leute, die wollen da eine Bude anstecken und gehen da mit Benzin rein. Ist ja egal, das ist ein anderes Thema. Fliegt einen um die Ohren. Aber man brennt natürlich selber. So, wenn man jetzt eine Löschdecke nimmt, dann muss man den Kameraden, Kollegen, Freund, wie auch immer, man ist ja immer unmittelbar in der Nähe oder sogar Zeuge, dann muss man die Löschdecke erstmal finden dann, und dann rüberstreichen und hinlegen diese Person und schön glatt streichen und schön anklopfen. Immer anklopfen. So. Genau. Das Problem ist aber, je nachdem, wie voll man gesogen ist mit diesem blöden Zeug, ist es so, man kriegt das ja nicht hundertprozentig luftdicht, weil darauf kommt das ja an, du machst die Flamme aus. Sobald da irgendein kleines Flämmchen noch ist, wupp, ist die Person, sobald man die Decke wieder runter nimmt,
wieder burning. Entfällt.
Genau. Ist bei Pulver nicht so. Ne? Pulvert man einmal ein Thema durch. Man sieht zwar aus wie ein Schneemann, aber es funktioniert. Luft anhalten, ganz wichtig. Mhm. Aber es funktioniert. Ja, aber viel zum Pulver gibt es da nicht zu erzählen. Dieses Metalllöschpulver ist auch ein Pulver. Also wenn man Metalle löscht, ne, wenn man sich mal fragt, wie löscht man überhaupt Metalle, grundsätzlich auch gar kein Wasser. Überhaupt gar kein Wasser. Nee,
weil das Metall ja heiß ist, das verbrennt, also das verdunstet, das wird gasförmig.
Ja.
Wieder und dann kommen wieder...
Sogar noch schlimmer.
Ja, eigentlich ist ja noch schlimmer.
Es ist eine Instanz schlimmer, weil du zersetzt Wasser, nämlich in Wasserstoff und Sauerstoff.
Sauerstoff, genau. So. Habe ich auch kurz beim Erzählen gedacht, so, nee, ist doch nicht so.
Nee, ist aber korrekt. Hast du aber gut im Hinterkopf, das ist ja auch wichtig. Und man hat ein sogenanntes Knallgas. Und das Problem ist, das Ding geht dir mal so in die Luft. Man sieht es oft und an mal, ich habe es sogar mal gesehen, wenn man heiße Metalle glüht, also wenn jemand da sich auskennt mit Schmieden und auch mal so einen kleinen Topf Metall erhitzt hat, sobald man dieses flüssige Metall in eine Form gießt, wo ein kleiner Tropfen Wasser ist, dann fliegt dir das ganze Zeug um die Ohren. Das platzt wie so eine Lavablase. So einmal fliegt dir das um die Ohren. Das knallt auch richtig. Und das ist halt immer das große Problem. Und es gibt auch Unglücke in Gießereien, in Eisengießereien, wo ein bisschen, es reicht halt ein bisschen Wasser. Sei es durch, keine Ahnung, wo das Wasser herkommt. Und dann fliegt dir das Ganze um die Ohren. Und das ist halt deswegen niemals Wasser. Nicht mal dran denken. Nicht mal in die Nähe mit Wasser. Da gibt es halt ein Pulver und man kann sich die Pulverlöscher so vorstellen, die sind ein bisschen größer, die sind auf so Schubkarren. Und wenn man den aktiviert, den Löscher, dann rieselt das über so eine Duschbrause. Das ist wie so eine Duschbrause vorne, das rieselt da nur so raus. So kann man sich das vorstellen, da kommt nichts irgendwie in tollen Strahlen raus. Und dann kannst du das so rübergießen und dann erstickt man das. Und dann ist das gut. Man kann auch Beton nehmen, aber da ist ja wieder Wasser drin.
Ja, aber da ist auch wieder Wasser drin, ne?
Ja, wichtig ist dann die Betonmischung, dass sie sehr trocken ist, auf jeden Fall. Aber jedenfalls, es gibt diverse Löschmittel. Und zu guter Letzt natürlich die Gase, die Löschgase. Da wäre jetzt CO2 zu wählen und zu sagen, das ist ja so, kennst du auch, glaube ich, CO2 mal gehabt.
Ja.
Mit dieser Schneedüse vorne dran.
Ja.
Jeder mal gesehen, sind super Sachen für Elektrobrände tatsächlich, weil man macht gar keine Sauerei. Also wenn
ist nicht so oft verbreitet, muss man
einfach mal dazu richtig sagen. Also wenn ihr irgendein IT-Unternehmen seid, CO2 ist der Shit. Wichtig ist aber, dass gut belüftete Räume sind. Also selbst wenn es brennt irgendwie und ihr nutzt CO2, dass das auch irgendwie wieder rauskriegt. Das ist super wichtig.
Ja.
Und es helfen keine, das muss ich jetzt mal erzählen. mein Vater, ne? Der arbeitet in so einer Firma, auch IT und so.
In so einer Firma?
Ja, und dann haben die gesagt so, hey, wir kaufen mal CO2-Löschmittel, das ist eine richtig tolle Sache, saut nicht rum, also kann man Sachwerte noch mit schützen, was richtig gut ist. Aber dann haben die gesagt, naja, verdrängt der Sauerstoff, und haben dann so Filtermasken da überall hingehängt. So, jeder Feuerwehrmann haut sich jetzt mit der Hand im
Gesicht. Ja, habe ich gerade gemacht. Da hat man vielleicht gehört, das Ploppen mit der Hand auf meine Stirn.
Ja, weil Filtermasken filtern, also nur für euch Laien. Es ist ja immer wichtig, dass noch genug Sauerstoff im Raum ist. Wenn man Sauerstoff verdrängt durch irgendwas, dann bringen Filtermasken auch nichts, weil die können keinen Sauerstoff produzieren, funktioniert nicht.
Das ist genauso dämlich wie der Rauch meiner Pepsi seit 14 Uhr, ich kann nicht schlafen.
Richtig. Deswegen ist das immer wichtig, mit umluftunabhängigen Geräten dort reinzugehen. Oder halt einfach belüften. Einfach Fenster auf. Da braucht man nicht Masken hinhängen. Dann ist das gut. Ne? Braucht man nicht großartig machen.
Das ist gut.
Das läuft. Es gibt auch noch Halon. Das gibt es immer noch, ja.
Ist das nicht abgeschafft worden?
Ja.
Erst vor meiner Zeit. 95, 96?
87.
87? War das nicht in den 90ern?
Ab 87 wurde es langsam abgeschafft.
Ah, okay.
Genau. Zu Halon muss man sagen, das Löschmittel ist wesentlich effektiver als CO2. Wesentlich effektiver, weil die Kühlwirkung auch wesentlich besser ist. Es ist auf jeden Fall das bessere Gas. Das Problem ist aber, dass die Ozonschicht das nicht so nice findet. Die findet das richtig scheiße.
Habt ihr auch was zu melden?
Ja.
Oh.
Und deswegen hat man gedacht, nee, das lassen wir mal, weil es ist ja in den 60er und 70er Jahren ist das so ein bisschen geboomt mit Halon, weil es ist ja auch besser und effektiver gewesen. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, wir sind eine deutschlandweit, wenn jeder Halon einsetzen würde, das, und so ein Ozonloch sagt dann, hier komm, lass mal.
Weil, dann kriegen wir schnell einen Sonnenbrand.
Ja, weil es nämlich zu den FCKW-Gasen hört. Und die Leute, die auch aus den 90ern kommen, die wissen wahrscheinlich, was FCKW ist.
Entschuldigung, ich komme auch aus den 90ern.
Ja,
FCKW. Ich weiß trotzdem.
Okay. Das war immer ein Riesenthema mit Kühlschränken, die müssen FCKW-frei sein, dies, das. Ja, das sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und die schädigen die Ozonschicht. So. Hm. Aber es gibt Ausnahmen. In der Luftfahrt ist Halon immer noch Löschmittel. Also wir in der Luftfahrt löschen immer noch mit Halon. Da gibt es zwei verschiedene Halone. Es gibt 1301 und 1211. Das 1211 ist für die Triebwerke da und das 1301 sind die Handlöschapparate in den Kabinen. Ist nämlich nicht dann schädlich, wenn du über der Ozonschicht bist. Dann kannst du das nämlich einsetzen. Dann geht die nämlich nicht kaputt.
Aber fliege ich denn über? Ja, schon.
Ja, du fliegst über der Schicht.
Über quasi der Schicht.
Also es ist in den Höhen, wo das eingesetzt wird, nicht schädlich. Aber unabhängig dieser Tatsache ist die Effektivität super wichtig. Und Halon ist halt einfach mal der Shit. Ja, und es gibt noch Brom und dies und das. Also man kann verschiedene Löschgase nutzen, aber effektiv ist halt CO2. Aber wir sind ja auch in der CO2-Bilanz mittlerweile super schlecht. Aber jetzt nur mal für euch zur Unterscheidung.
Im Jahr 2023.
CO2 hat nichts mit der Ozonschicht zu tun, sondern eher was mit Treibhauseffekt. Also das ist ein Treibhausgas. Das ist ein ganz anderer Effekt, den wir haben. Nee, wir sind tatsächlich schon am Ende von Brennen und Löschen. Also zumindest so, was die Grundlagen betrifft. Wir sind jetzt nicht so im Detail reingegangen, aber es ist so mal. Was ich aber jetzt noch mal erzählen und sagen wollte, bevor ich jetzt hier beende. Was ich sehr interessant finde, auch glaube ich für euch Zuhörer, dass dieses Feuereffekt nur auf der Erde funktioniert mit Schwerkraft.
Und nicht im Weltall.
Im Weltall funktioniert das Ganze nämlich nicht. Weil man muss sich vorstellen, wenn man im Weltall Feuer anzündet, wo es keine Schwerkraft gibt, dann ist es halt so, dass das Feuer in einer Kugel brennt. Also das ist eine Kugel. Und also diese Flamme, die ist gar nicht da. Also man sieht sie kaum. Ich gehe jetzt nämlich von diesem Brandeffekt jetzt mal drauf ein. Wenn ein Feuer hier auf der Erde brennt, dann ist es so, dass wir durch die Thermik und durch diese luftdichten Änderung eine Thermik haben. Das heißt, die warme Luft geht nach oben, ne, man hat das ja gelernt, geht nach oben weg und man hat eine Zirkulation und unten kommt die kalte nach. Und dadurch, dass das zirkuliert, was nur bei einer Schwerkraft funktioniert, also auf einer Erde, so wie wir die haben, dann ist es so, dass sich das Feuer von selbst füttert. Das ist ein Kreislauf, ein ewiger. Und je besser das funktioniert, desto größer ist die Flamme. So kann man sich das vorstellen. Es gibt auch diese sogenannte Schwerkraftströmung. Die sieht man sogar als AGT-Träger. Mhm. Wenn man nämlich in eine Brandwohnung reingeht, dann ist es so, dass man oben die Pyrolysegase hat. Die sind meistens sehr dicht und man sieht nichts. Und deswegen soll man ja auch immer geduckt bzw. möglichst krabbelnd sich fortbewegen, weil unten
niedrigste Gangart
ist die Luft nämlich klar. Und die ist manchmal super deutlich abgegrenzt, diese Luftschicht. Also es ist nicht so ein, man braucht sich nicht vorstellen, dass es immer, ja, immer nebliger wird und irgendwann ist das super dicht, sondern das ist wirklich wie so eine Schicht, kann man sich das vorstellen. Weil wenn ein Wohnungsbrand schon so derbe in Gange ist, dass sich die Luft nachführt unten, dann hat man halt unten diese klare Schicht, diese Schwerkraftströmung mit Sauerstoff und oben drüber die Pyrolysegase. Und da sieht man nämlich den Effekt der Dancing Angels. Wenn du das mal gesehen hast, nämlich dieser Übergang zwischen Sauerstoff und dieser pyrolysehaltigen, gasförmigen Schicht, da fängt dann immer so ein bisschen an, was so zu zündeln. Und ja, das sind diese tanzenden Engel, sagt man dazu. Und das jetzt ist also ein Phänomen. Und ich finde das immer wieder interessant, sowas zu sehen. Selbst wenn ich mal in einer Heißanlage drinne bin, da sieht man das ja auch. Ich finde das einfach krass, wie Feuer, also gerade diese Dancing Angels, die sind einfach die.
Also
die
das habe ich so ein. Nicht gesehen, das hat man uns auf so Videos gezeigt. Ja, genau, weißt du,
Videos, ja. Ich habe die gesehen, das fesselt. Also man guckt da hin und denkt so, what the fuck?
Geiler Scheiß.
Ja, geiler Shit, ne? Das ist, ich meine, es ist Feuer, ne? Aber es ist schon krass, das zu sehen. Und das ist halt auch super interessant. Und man kann diese Schwerkraftströmung ja auch unterbinden. Rauchlesen hatte ich ja nochmal angesprochen. Rauch kann man lesen, wenn Rauch zum Beispiel pulsiert. Also wenn du zum Beispiel, man sieht aus dem Fenster pulsiert der Rauch. Also er fängt immer so an zu pulsieren, immer mal stoßweise. Dann kann man davon ausgehen, dass das Feuer in einem abgeschlossenen Raum ist. Denn es drückt erstmal Wärme und Hitze und Abgase nach und dann braucht es ja wieder Sauerstoff. Dann kommt wieder Sauerstoff rein. Und in dem Fall ist das immer dieses Pulsieren. Sauerstoff rein, Abgase raus. Sauerstoff rein, Abgase raus. Und so sieht man dann halt, okay, man kann sagen, dass das Feuer in einem abgeschlossenen Raum ist. Und an den Rauchgasen bzw. an der Farbe kann man immer erkennen, wie stark das Ganze da jetzt abgeht, ne? In welcher Form. Es gibt sogar einer gewissen Art vom Rauch, würde ich keinen Menschen da mehr reinschicken, weil ich nämlich weiß, hier fehlt das nur noch an einem Stoff und dann geht das Ding hier ab. Und das sind so Sachen, das sind so Erfahrungswerte, die man sammelt und die wichtig sind, um seine eigenen Kräfte nicht zu gefährden. Deswegen ist es immer wichtig, auch Rauch zu kennen.
Rauchlesen. Oh, meine Stimme.
Richtig. Also wenn das so ein Schwadderrauch ist, ist es okay, dann ist schon genug Sauerstoff da, aber da geht schon richtig ordentlich der Punk ab. Da verbrennen dann meistens
die Gummis. Da geht die Luzi ab.
Auch ordentlich Hitze drin in dem Gebälk.
Da geht aber die Sau durch den Knick.
Je grauer so ein Rauch ist, nicht weiß, je grauer so ein Rauch ist, desto gefährlicher, weil das sind Pyrolysegase, da fehlt das halt nur an Sauerstoff.
Und dann kommt nur ein Mini-Ding und dann zack, bam. Dann
ist der ganze Laden in Flammen. Alles.
Dann ist zappenduster.
Ja, also zumindest für die Kräfte, die da drin sind.
Ja. Genau. Das Feuer ist hell, aber okay.
Genau, das ist ein Flashover, also eine Raumdurchzündung heißt das ja hier im Deutschen.
Ist mal so schön, so wenn das oben an der Decke sieht
nett aus. Und dann gibt es ja noch einen Backdraft oder eine Rauchgasdurchzündung im Deutschen. Das ist einfach ein Phänomen, wenn ein Feuer in einem Raum quasi brennt und die Tür ist zu, nicht genug Sauerstoff da ist, aber ordentlich Hitze, dann bilden sich ja, habe ich ja erwähnt, wenn der Raum heiß genug war, Pyrolysegase. Ne? Also man hat ordentlich Gas im Raum. So. Und man hat auch eine Wärmequelle, weil das Feuer, das brennt halt nicht so, wie man es kennt, sondern es erlischt langsam, weil nicht genug Sauerstoff da ist. Es fehlt einfach Sauerstoff. Der fehlt. Einmal, für, dass es eine Feuererscheinung gibt und ne, dass das ordentlich durchzündet. Ja, so, jetzt kommt der gemeine Feuerwehrmann und will das Ding löschen und öffnet die Tür.
Unverschämt.
Was kommt? Es kommt Sauerstoff da hinzu und es wird schlagartig in eine Explosion, deswegen ist das ja ein Backdraft oder eine Rauchgasdurchzündung, die hat einen richtig Druck, die hat richtig Power. Da fliegt man tatsächlich schon mit der Tür weg. Also da kann man sogar als Feuerwehrmann wegfliegen, das ist schon mal für ein paar Sekunden heiß. So kann man sich das vorstellen. Wenn man stirbt, es muss schon sehr unglücklich sein, dass du an einem Backdraft stirbst. Das muss super unglücklich sein.
Naja, aber durch die durchfliegenden Teile, das meine
genau.
Du hättest vom Fenster halt auch hardcore erschlagen werden können.
Richtig, oder die Lunge kann platzen, aufgrund dieser Druckunterschiede, die man hat. Aber es ist, wenn du die Schutzkleidung gut angelegt hast, dann sollte eigentlich nicht so viel passieren. Schlimm wäre nur, wenn im Zuge dieses Backdraftes bzw. der Rauchgasdurchzündung und Flashover passiert und die ganze Bude brennt und du da selber drin bist. Das wäre halt ultra doof. Das wäre nicht gut. Das kann tatsächlich passieren, dass dann auch nochmal der Flashover-Effekt mit dazu kommt. Dann sieht es halt doof aus.
Dann ist das eine ziemlich kritische Situation.
Kritisch, ja. Kritisch.
Kritisch ist ein gutes Wort.
Ganz kritisch. Genau, wir wollen jetzt zum Ende kommen. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall.
Ja, wir hoffen, wir haben euch lehrreiche Informationen übermitteln können.
Ja, ein bisschen was über das Feuer erzählt.
Feuer ist warm. Sieht nett
gemütlich
aus.
Ich finde Feuer gemütlich.
Ja.
Als Lagerfeuer.
Am Lagerfeuer oder vom Kamin.
Osterfeuer, ja.
Kamin, so mit so einer Scheibe davor, finde ich es auch ganz toll.
Oh ja.
Ja.
Obwohl ich Kamine per se eigentlich nicht mehr so mag. Ich meine, früher als Kind fand ich das super nice, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ein Ofen hat viel mehr was, weil so ein Kamin ist immer so ein Riesenloch im Hausdach.
Ach nein, das meine ich, diese Dinger, die du mit so einem Rohr an die Wand und so ein Ding.
Das ist ein Ofen.
Ja, das meine ich mit Kamin.
Ja, Kamin ist aber...
Ja so, gut, und das Kamin Problem ist das, was in der Wand da ausgehöhlt ist.
Ja, ich meine den Ofen. Das Problem ist halt immer, im Winter ist das halt immer kalt und das stinkt immer so nach Fisch.
Nach Fisch?
Ja, weil diese Kohle, diese nasse Kohle, die riecht immer. Also die nasse Kohle...
Wenn es regnet, dann wird das doch auch unten feucht.
Ja, das hat so einen komischen Geruch. Das ist so... Ach, ne. Also meine Großeltern hatten einen Kamin tatsächlich. Na, im Winter halt kalt, musst du halt gegenheizen, ne? Oder halt...
Anlassen.
Die oder riesen Iso-Block da reinkloppen hier. So ein Styroporblock. Und du darfst auch kein Feuer machen im Winter. Das macht keinen Sinn. Okay, lassen wir lieber.
Gut, das reicht jetzt.
Reicht jetzt für heute. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.